Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leiber.
Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zu den Herzenstönen und heute mit einer ganz wundervollen Frauenpower-Episode. Wir sind nämlich heute mal zu dritt vor dem Mikrofon. Neben mir sitzt die wundervolle Anna. Und auf meinem Zoom-Bildschirm, da sehen wir noch eine dritte Frau im Bunde. Aber Anna, erzähl du doch mal kurz, wen haben wir denn heute am Start?
Ja, hallo auch von meiner Seite. Es ist so schön, also es ist heute vieles schön. Es ist schön, dass wir uns mal wieder live und in Farbe gegenüber sitzen. Es ist auch schön, dass wir eine Interviewfolge seit sehr langer Zeit mal wieder aufnehmen. Und jetzt kommen wir zum dreifach Schönen, dass die liebe Theresa auf deinem Zoom-Bildschirm, auf unserem Zoom-Bildschirm hier ist und wir ja mit ihr heute ein Interview führen dürfen zu mutig sein, zu Abenteuer erleben und du uns auch ein bisschen mitnimmst, liebe Theresa, in die große, weite Welt. Da haben wir beide uns, könnte man sagen, gewissermaßen auch kennengelernt, also so groß und so weit war es jetzt nicht, damals in Wien beim Erasmus-Semester. Und nachdem ich deinen Lebensweg und die Stationen so in den letzten Jahren verfolgt habe und verfolgen durfte, war mir klar, du hier im Podcast, das wäre eine richtig gute Idee. Und von daher ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke euch zwei. Ich bin sehr gespannt, was ihr mich fragen werdet, was ich erzählen kann und wie sich das Ganze hier entwickelt.
Magst du uns mal ganz kurz mitnehmen? Wo bist du denn jetzt gerade? Und wenn du nicht dort bist, wo du jetzt gerade bist, wo bist du dann?
Okay, gern. Ich sitze in Hamburg hier. Ich bin umgezogen vor, ich glaube, 4,5 Jahren nach Hamburg. Also ich komme aus Süddeutschland von der Schweizer Grenze. War auch lange im Süden für mein Studium, also in Freiburg und am Bodensee. Und bin dann für den Job hier hochgezogen. Und also ich arbeite bei Zeitcampus, bin dort Redakteurin. Zeitcampus ist das junge Magazin der Wochenzeitung Die Zeit. Ich bin dort in Teilzeit angestellt und das ist was sehr Gutes, weil ich einfach viel Zeit zum Reisen habe. Wir arbeiten blockweise, das heißt, wir haben immer am Stück eigentlich frei. In diesem Jahr waren das bei mir dann 3 Monate im Sommer. Genau, und das nutze ich dann jedes Jahr für längere Reisen.
Ja, die Reise ist so ein bisschen der rote Faden, der sich ja durchzieht durch die letzten Jahre. Kannst du uns mal mitnehmen und alle, die da draußen zuhören, was waren denn so die letzten Stationen, wenn du sie noch zusammenkriegst, auf denen du unterwegs warst?
Okay, die letzten Stationen, kannst du das eingrenzen oder soll ich anfangen, wann es losging oder meinst du es einfach nur die letzten 2 Jahre?
Aber die Rückfrage zeigt schon, wie viel da wie viel da wahrscheinlich im Reisepass und im Koffer steckt. Leg einfach mal los, was dir so spontan in den Sinn kommt.
Also ich war jetzt, weil ich das schon angesprochen habe, diese 3 Monate frei in diesem Jahr, da war ich in Kirgisistan unterwegs. So eine Mischung aus Wandern, also eigentlich sollte es nur Wandern werden, aber das ist logistisch dann nicht so einfach und deswegen war es Wandern und im Auto sitzen. Anfang des Jahres war ich dann noch in Nordnorwegen für 2 Wochen und im letzten Jahr war ich mit einem Stipendium 2 Monate in Namibia und wenn ich jetzt überlegen muss, was war da noch? In dem Jahr war ich auch noch mal irgendwo anders. War das? Ich glaube dann auf jeden Fall das Jahr davor war ich dann in Nepal. Ja. Ja, genau. Das waren vielleicht so die letzten Stationen. Nepal, Namibia und jetzt Kirgisistan.
Wie kommt man auf die Idee, nach Kirgisistan zu gehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich auch nicht mehr ganz so genau, wie das war. Das war schon länger in meinem Kopf und sollte eigentlich schon viel früher stattfinden, aber dann kam Corona. Und dann war das aufgeschoben und auch durch andere Länder irgendwie ersetzt, die ich dann irgendwie, für die ich mehr einen Grund hatte. Und das ist aber nie ganz aus meinem Kopf verschwunden. Und deshalb wollte ich das jetzt irgendwie einmal ja so nachholen und ich gehe sehr in diese asiatische Richtung vielleicht, also wenn man von uns guckt Richtung Osten, ich war noch nie in den USA und noch nicht in Südamerika, das zieht mich irgendwie nicht so an, das sind dann eher die anderen Richtungen, also Schon der asiatische Raum, aber das war jetzt mein erstes Mal Zentralasien, vorher auch ganz viel so Südostasien und sowas.
Wenn du so viel unterwegs bist, dann unterstelle ich dir jetzt mal einen Hang zum Abenteuer und auch eine Offenheit zum Mutigsein. Wenn du mal zurückblickst, auch vielleicht die Jahre davor im Studium oder noch früher, würdest du sagen, das sind Eigenschaften, die waren schon immer da, also die steckten schon immer in dir seit klein auf, oder hat dich das Abenteuer irgendwann gefunden?
Also ich glaube, das war auf jeden Fall nicht immer in mir drin oder so ein Drang auch rauszukommen. Das war nicht immer da. Also nach dem Abi war ich irgendwie in Ghana. Das war meine erste große Reise, so das erste Mal raus aus Europa, alleine dann auch. Und danach war ich noch in Neuseeland. Aber diese Reisen würde ich so ein bisschen, das waren so die ersten Reisen, aber die waren noch nicht so geprägt von diesem Bedürfnis. Das hat sich erst später entwickelt. Ich war sehr, sehr lange so sehr Heimat fokussiert und konzentriert. Bin fürs Studium ja wirklich nur so nach Freiburg gegangen, was so eine Stunde von meinem Heimatdorf entfernt liegt. Und dann auch im Master war es ja dann auch nur der Bodensee. Und ich habe lange irgendwie, weil ich bin so, also ich bin die Älteste, ich habe drei jüngere Geschwister, die waren alle noch zu Hause. Viele von meinen Freunden und Freundinnen sind nach dem Abi einfach auch dort geblieben. Also ich hatte nicht so auch dieses Gefühl, was andere mit dem Studium verbinden, dieses ich muss jetzt raus und wegziehen und diese Freiheit und dieses Studium, dieser neue Lebensabschnitt. Ja, ich wollte studieren, so des Wissens wegen, aber ich habe jetzt nicht unbedingt so dieses Großstadtleben gebraucht. Und ich bin sehr viele Semester lang so gependelt zwischen meinem Heimatort und Freiburg, so 3 Tage in der Heimat, dann 4 Tage irgendwie in Freiburg, also so Montag mit dem Bus dann hin und mit dem Zug in so eine schräge Kombination. Und am Donnerstagabend zurück. Und ich habe dann aber schon gemerkt, irgendwie in 4 Tagen, da kommst du nicht in der neuen Stadt an, wenn du nur 4 Tage die Woche dort bist. Und 3 Tage reichen aber auch nicht, um so ein Teil wirklich von einem Ort zu bleiben, zu dem du lange dazugehört hast, weil du halt 3 Tage ist halt irgendwie zu wenig. Und das habe ich dann bemerkt, konnte aber irgendwie nicht so richtig was ändern. Und da kam jetzt Wien ins Spiel, weil ich glaube schon, dass Wien mir geholfen hat. Da haben wir uns ja kennengelernt, Anna. Da war ich irgendwie gezwungen, da konnte ich ja nicht am Wochenende heimfahren. Das war so ein halbes Jahr oder 5 Monate oder ja, oder 4 vielleicht auch nur, ich weiß nicht.
Ist
Da
schon lange her.
war ich ewig her, ja.
Egal.
Da war ich irgendwie halt, da waren wir, oder da war man halt dann an einem Ort und hat so gemerkt, so wie schön das eigentlich auch sein kann, wenn man sich so, man muss am Sonntagabend nicht packen, man hat alle Sachen an einem Ort, man irgendwie kann sich ganz anders auf den Ort einlassen, wenn man dauerhaft oder länger dort ist und sich so entschieden hat. Und das hat mir irgendwie auch das erste Mal sowas, da kam dann noch nicht das Bedürfnis, das hat sich sehr viel später entwickelt, aber schon so in Grundzügen vielleicht das, was mich später dann immer wieder nach außen oder weggetrieben hat, dieses sich ein bisschen länger auf Orte einzulassen, weil ich ja selten nur einfach eine Woche irgendwo hinreise und dann da auch noch irgendwie viel unterwegs bin. Das ist ja schon eher, sind längere Zeiträume. Genau, und dann habe ich im Studium, gut, ich hatte mich dann ich war ja dann in Freiburg, als ich wieder zurückgekommen bin und dann später auch in Konstanz. Warum ich mich da dann doch für Konstanz entschieden habe, weiß ich nicht, was auch sehr nah an der Heimat war. Aber ich habe jeden Zeitraum ab dann irgendwie genutzt. Also ich habe so die Hausarbeiten während des Semesters geschrieben, bin dann nach der letzten Vorlesung zum Flughafen und bin irgendwie, ich war 2 Monate dann irgendwie in Südostasien, also wirklich so die komplette Zeit genutzt oder in Tansania, im Iran war ich. Und seitdem zieht sich das irgendwie durch. Ich habe dann auch noch zwischen Bachelor und Master so ein Gap Year gemacht. Also ja, ich glaube, das war so ein bisschen so ein Wendepunkt. Das war nicht immer da.
Und habe ich richtig verstanden, dass du deine Reisen alleine meisterst?
Das ist mal so. Ich glaube, wenn man so alle Reisen sich anguckt, ja, die meisten waren alleine, aber in Südostasien zum Beispiel war jetzt eine Kindergartenfreundin dabei. In Tansania war eine dabei, die ich in der WG kenne, also die mit mir gewohnt hat und die mittlerweile auch eine gute Freundin ist. Mit meinem Freund reise ich ab und zu und sonst aber nach wie vor ehrlicherweise schon noch viele Sachen alleine, weil mir manchmal die Leute auch einen Vogel zeigen, so, nee, das mache ich nicht oder so, oder was willst du denn da? Weil ich habe dann auch schon eine sehr genaue Vorstellung, wie das ablaufen sollte. So, Ich weiß nicht, oder ich meine, 3 Wochen in Nepal wandern gehen, das will jetzt auch nicht jeder.
Ja, kann ich verstehen, dass es nicht jeder möchte. Ja. Wie kommst du denn immer auf deine Reisen und die Ziele? Wie kommen die zustande? Hast du so eine Theresa-Travel-Liste oder lässt du dich von Geo-Magazinen inspirieren? Und ich habe direkt noch eine andere Frage. Ich gebe sie dir einfach beide. Du kannst dann gucken, in welcher Reihenfolge du das machst. Und mich interessiert auch, ob du wirklich also ist Reisen für dich was ganz Privates oder gibt es da einen Anteil? Ich meine, du hast ja diesen journalistischen Background, wo du sagst, du schreibst auch über deine Reisen. Also hat das was für dich auch mit Arbeit zu tun?
Also wie ich auf die Reiseziele komme, so bei Kirgisistan habe ich es ja schon versucht, so ein bisschen zu erklären, auch wenn es eigentlich keine Erklärung ist, weil ich es nicht mehr genau weiß. Aber irgendwie nisten sich manchmal so Ziele in meinen Kopf ein. Und oft sind es aber auch so Zufallsdinge irgendwie. Ich meine, ich war zum Beispiel für ein Praktikum in Bangladesch und da habe ich mich halt beim Goethe-Institut überall beworben. Ich habe mich auch auf Madagaskar beworben und ich wäre überall hingegangen. Ich hatte halt nur von dort die Zusage gekriegt und dann war es halt entschieden. Iran zum Beispiel, das wollte ich von meiner Seite. Da habe ich ein Buch vorgelesen gehabt, Couchsurfing im Iran von Stefan Orth, glaube ich, heißt der Autor. Und das fand ich sehr faszinierend, wie er da die Gastfreundschaft beschreibt, dass ich das erleben wollte. Das war da so ein Grund. Bei Nepal war es tatsächlich auch eher so ein bisschen tatsächlich ein Zufallsding, weil ich hatte im November vor 2 Jahren einfach noch 3,5 Wochen Urlaub und was macht man im November? Wo geht man denn da hin? Also es ist ja überall eigentlich nicht so schön. Und dann habe ich das einfach gegoogelt, schöne Reiseziele November. Und dann kam Nepal und dann dachte ich so, okay, cool,
Na klar.
dann, was kann man da denn machen? Und dann kam halt so Wanderung und dann dachte ich, okay, cool, das mache ich dann einfach, denke ich. Also es gibt so unterschiedliche Richtungen, wie meine Reiseziele entstehen. Genau. Und Nepal hat mich tatsächlich so sehr beeindruckt. Ich war in keinem Land bisher zweimal, außer auf den Philippinen. Da war es was Berufliches, das kann ich gleich auch noch mal erklären. Und jetzt in Nepal, wo ich bald noch mal hingehen werde. Sonst war ich bisher nicht zweimal in einem Land. Und genau, weil ich gerade Philippinen angesprochen habe, ich habe mittlerweile auch ein paar Mal das Privileg gehabt, für die Arbeit ins Ausland zu gehen. Also die Philippinen war zum Beispiel so ein Fall. Da durfte ich für Zeit Campus eine junge deutsche Wissenschaftlerin begleiten, die da so Provenienzforschung heißt es. Also die hat hinterhergespürt, ob eine Statue, die im Münchner Museum steht, ob die da rechtens steht oder ob die eigentlich zurückgehört auf die Philippinen. Die habe ich da, ich glaube, 12 Tage oder so lang begleitet. Und jetzt auch Kirgisistan, da war ich nicht für die Zeit quasi, aber da habe ich denen was angeboten und dann freiberuflich was drüber geschrieben. Und bei Nepal, da habe ich auch was geschrieben in der Zeit, ist eigentlich abgelaufen, dass ich da Geschichten quasi anbiete und dann somit noch ein bisschen was verdiene.
Ja,
Ja.
das bietet sich ja total an.
Genau.
Was ich so faszinierend finde, also jetzt auch, wo wir drüber sprechen, aber auch in der Vorbereitung, als ich es mir nochmal angeschaut habe, Theresa, du sprichst mit so einer Bescheidenheit und Selbstverständlichkeit von deinen Reisezielen, als wäre es irgendwie Paris, Rom und London,
Mallorca.
was es für andere sicherlich auch ist. Und trotzdem sind es ja sehr außergewöhnliche Dinge. Und ich kann mich auch noch erinnern, als du von Nepal damals schon erzählt hast, du gehst da ja auch häufig an deine Grenzen. Gab es häufig die Situation, dass du dich auf diesen Reisen auch vielleicht selbst verflucht hast für deinen ganzen Abenteuerwahnsinn?
Im
Im
positivsten
Sinne,
Sinne.
natürlich im positivsten Sinne. Aber
Ja.
ne, also gab es da wirklich die Momente, wo du gedacht hast, was mache ich denn eigentlich hier?
Ja, ich glaube, bisher gab es die zweimal und das waren beides mal Situationen, wo ich so körperlich an meine Grenzen gegangen bin. Das erste Mal war eine Fahrradreise. Irgendwann im Bachelor habe ich die gemacht. Da bin ich, warum auch immer, auf die schräge Idee gekommen. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Istanbul. Ich habe noch nie eine längere Tour gemacht, außer zum Schwimmbad oder so, aber ich dachte, das mache ich jetzt. Und das war auf einmal, war das so ganz groß in mir, dieses Bedürfnis, das jetzt zu tun. Und dann dachte ich, okay, ich habe keine Ahnung, wie man überhaupt einen Reifen wechselt, ich brauche jemand. Und dann habe ich so eine Annonce geschaltet, es gibt so ein Forum nur für Fahrradfahrer, für genau solche Sachen. Und habe ich einen Typen gefunden, aus Hamburg tatsächlich. Ich habe damals aber noch im Süden gewohnt. Dann haben wir einmal irgendwie telefoniert. Und dann haben wir gesagt, okay, das mach mal, aber nicht Istanbul, weil da gab es, glaube ich, irgendwelche Anschläge und es war auch Winter. Lass uns mit dem Schiff nach Athen fahren und dann zurückfahren quasi von Athen an den Bodensee.
Was man
Und
eben so macht.
ja, ich weiß, das war auf jeden Fall was sehr Krasses. Ich bin seitdem auch nie mehr länger Fahrrad gefahren, weil
Guck mal.
ich bin da schon, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Ich habe auch vieles davon schon entweder verdrängt oder wirklich vergessen. Wir sind da halt mit dem Zelt im Winter von Athen eben dann in den Bodensee gefahren und ich war schon, also nicht so krass trainiert, aber ich bin schon, glaube ich, einfach grundsportlich. Aber das hat mich einfach an meine Grenzen gebracht. Da gibt es so viele Scheißberge. Jedes Mal, wenn da wieder ein neuer Berg war, wenn wir am Morgen haben wir die Route eingegeben oder er hat die Route eingegeben. Ich habe eigentlich nichts gemacht, außer getreten. Ich habe nie was, ich bin hinterhergefahren, habe getreten und geflucht. Der arme Mensch. Und dann war meine Laune direkt im Keller, wenn ich gesehen habe, okay, so und so viele Höhenmeter, da ist wieder ein Berg. Und es gibt in Albanien Berge, von denen wusste ich nicht. Da habe ich mich öfter verflucht. Also eigentlich jedes Mal, wenn der Anstieg kam. Und dann, je näher wir den Alpen gekommen sind, desto kälter wurde es halt, weil es war halt März, glaube ich, oder sowas. Und da hatten wir, einmal haben wir im Parkhaus geschlafen, weil es so kalt war. Das weiß ich noch, weil wir waren Studenten, wir hatten kein Budget irgendwie. Und wir hatten uns einmal in der Nacht davor irgendwie ein Hotel genommen, weil es einfach viel zu kalt war. Und dann war dieses Tagesbudget von 3 Tagen oder so aufgebraucht. Dann haben wir halt den Bürgermeister gefragt, ob wir da im Packhaus schlafen dürfen. War schön warm tatsächlich. Also vor dem Kastenautomaten haben wir geschlafen. Aber das ist schon eine Reise, die ist mir im Kopf geblieben. Und auf der habe ich mich, also es ist so ein Zwiespalt, auf der habe ich mich sehr, sehr oft verflucht, wie ich denn auf diese bescheuerte Idee gekommen bin. Habe unterwegs auch immer wieder Fähren gegoogelt zurück. Also als wir den Balkan hochgefahren sind, habe ich geguckt, okay, wie komme ich wieder zurück? Ich muss hier raus. Ich bin hier falsch. Aber ich bin im Nachhinein dann schon froh, dass ich es durchgezogen habe. Und Nepal war ähnlich. Das war vor 2 Jahren. Da bin ich um die Annapurna gelaufen. Das ist, ich weiß nicht, der wievielthöchste Berg, aber einer der 14.000er. Und da hatte ich, irgendwie habe ich so einen Wahnsinn entwickelt, dass ich das sau schnell irgendwie gemacht habe. Ich hatte keinen Pausentag. Ich habe mir keinen Pausentag gegönnt, obwohl ich es eigentlich zeitlich locker hätte machen können. Und ich habe alle Abzweigungen mitgenommen. Also da war da noch so ein See, den habe ich auch noch mitgenommen. Dann war da noch ein anderer kleiner See. Ich bin irgendwie viel, viel schneller gelaufen als alle anderen. Und das habe ich dann, als wir so ein, da muss man so einen Pass überqueren auf 5.400 Metern. Und danach habe ich einfach gemerkt, dass es mir keine Freude mehr macht. Ich wollte, die Freude, die vorher da war, war weg. Ich wollte nur noch ankommen. Ich wollte so, dass es aufhört. Und ich war dann in dem Moment aber irgendwie auch nicht in der Lage zu sagen, okay, jetzt macht man einen Pausentag, dann wird es irgendwie wieder. Ich bin dann einfach durchgelaufen. Ich bin dann noch 5 Tage irgendwie so mehr oder weniger einmal sogar fast 40 Kilometer durchgelaufen, weil ich wollte, dass es aufhört. Und das, da steht, weiß ich nicht, was da eigentlich mit mir passiert ist. Das sind dann schon Momente, also vor allem das in Nepal, da würde ich mir wünschen, dass jemand dabei ist und der dann mal so eine Bremse reinzieht, weil da bin ich sehr schlecht. Ich verliere mich da dann und bin in so einem Tunnel drin. Und das macht mir jetzt keine Freude, also muss es fertig werden, also muss ich schneller werden, also laufe ich durch. Der Gedanke, dass man ja zum Beispiel auch in den Jeep steigen könnte oder irgendwo hinfliegen könnte oder so, was alles möglich gewesen wäre, das existiert dann in meinem Kopf nicht. Da bin ich dann nicht so gut zu mir.
Und auch sehr konsequent so in deinem Plan A, ne? Plan B und C und D existieren quasi nicht, sondern
Ja.
nur Plan A. Und wenn Plan A keinen Spaß mehr macht, dann muss er so schnell wie möglich fertiggestellt sein.
Ja, genau.
Ja.
Und da, wenn ich jetzt nochmal nach Nepal gehe, muss ich doch ein bisschen vorsichtiger sein und ein bisschen besser zu mir sein, weil man verdirbt sich da ein Stück weit ja auch selber, die Freude irgendwie, weil das ist schon so. Nach dem Pass ist die Stimmung, wenn ich daran denke, das ist eher so, da fand ich das nicht mehr so cool.
Das heißt, du gehst wieder alleine.
Ja, aber ich habe diesmal gar nicht gefragt, ob jemand mit will. Es will eh niemand mit oder die Leute haben keinen Urlaub, keine Ahnung. Ich habe halt auch einfach viel frei und viele, viele Menschen haben nicht so viel frei. Wenn man einen 100%-Job hat, dann hast du nicht so viel frei.
Und dein Freund ist da so einig mit deiner Reiserei und dass du dann halt mal weg bist und da um irgendwelche Berge rennst und.
Ja, also er hat noch nie irgendwas gesagt dagegen. Also da hat mein Umfeld ist da sehr, die lassen mich einfach machen.
Das ist schön. Das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Also ich stelle mir jetzt mal gerade vor, ich versetze mich mal in deine Eltern oder auch deine Geschwister oder auch ne, Freunde, alle, die so da sind. Ich weiß nicht, wie es mir ginge, wenn ich jemanden hätte, der dann alle paar Monate sagt, so, ich bin jetzt dann mal alleine im Iran und ich bin jetzt mal alleine in Nepal und
Kirgistan und
Kirgisistan und macht euch keine Sorgen, ne? Ich melde mich dann mal zwischendurch. Wie ist das für die?
Also den ganzen Innenblick habe ich natürlich nicht. Ich weiß, dass meine Eltern am Anfang, glaube ich, natürlich irgendwie nicht so begeistert waren, wenn ich so weit weggegangen bin. Ich frage mich jetzt gerade so, die erste große Reise, das war halt Ghana. Das war wahrscheinlich so schon das erste große für die. Und da gab es ja auch noch keine Smartphones oder so. Da konnte man nicht über WhatsApp schnell mal schreiben. Da bin ich noch in Internetcafé gegangen und habe E-Mails geschrieben, dass es mir gut geht. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie so alle 3 Wochen mal telefoniert oder so. Ich weiß aber ehrlicherweise, wenn ich mich daran erinnere, ich weiß nicht, was die gedacht haben, als ich das denen verkündet habe, dass ich das machen werde. Die sind sehr, mittlerweile sagt meine Mutter, glaube ich, immer nur noch, pass auf dich auf. Und ich bin aber schon so vorsichtig, dass ich, wenn ich jetzt länger in den Bergen bin alleine, dann schicke ich denen schon die Route, wann ich wo sein werde, dass sie einen ungefähren Plan haben. Und ich war letztes Jahr in Namibia, da bin ich auch 3 Wochen so durch die Wüste gefahren. Da habe ich ihnen auch einen Plan geschickt, wann ich ungefähr wo sein sollte. Weiß nicht, ob sie das dann noch mehr beunruhigt oder ob es ihnen Sicherheit gibt, das weiß ich nicht. Aber die haben da noch nie irgendwie so reagiert, dass sie mich davon abbringen wollen würden und so aufgezählt, was da alles passieren könnte irgendwie. Eigentlich war es schon eher so unterstützend. Ja. Und Freunde auch, ja, die finden es halt ein bisschen komisch oder seltsam, aber mittlerweile haben sich da alle dran gewöhnt.
Ja. Gibt es eine brenzlige Situation, wo du dich erinnerst und sagst, ey, das war wirklich, das war nicht so geil? Also, du hast jetzt gerade schon von deinen körperlichen Grenzerfahrungen erzählt. Ich meine aber mehr so in Richtung Sicherheit. Also wenn man
Tatsächlich
so, ne, Länder hört wie Ghana, Iran und so, da gehen ja auch immer gleich
als Frau
die,
alleine.
ne, das Auswärtige Amt spuckt dazu ja auch diverse Gefahren und Warnhinweise aus.
Ja, ich glaube bisher tatsächlich nicht und ich glaube nur deswegen bin ich nach wie vor so, glaube ich, schon in Teilen sehr naiv und so gutgläubig. Brenzlige Situation, die irgendwie, das war nicht brenzlig, aber in Bangladesch, da bin ich einmal mit auf so einem Dampfer irgendwo hingefahren. Weiß gar nicht mehr wohin, ich war auf irgendeinem Fluss und da war mal ein Typ, der kam mir zu nahe. Aber das war, hat sich dann irgendwie automatisch erledigt, weil die Fähre halt angelegt hat. Das war nicht so cool, aber ich habe mich davon jetzt nicht bedroht gefühlt. Das war nicht cool, ja, aber nicht bedroht gefühlt. Und sonst bisher denke ich mir eher nur so im Nachhinein. Ich war auch im Iran dann Couchsurfen 2 Wochen oder so. Ich habe dann nur bei Typen geschlafen, was da alles schon auch hätte passieren können. Aber an diese Gefahren oder potenziellen Gefahren denke ich vorher nicht. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen so diese Einstellung aus, weil wenn ich da alles vorher abwägen würde, was da alles passieren könnte, dann würde ich gar nichts mehr machen.
Ja. Couchsurfen im Iran, mal ganz kurz, wie kommt man zu diesen Couches? Also gibt es da sowas wie eine Airbnb-Plattform nur für Couches? Und wie spricht man mit Iranern? Auf Englisch oder
Hände und Füße.
Hände und Füße? Genau.
Ja, ich glaube, diese App gibt es, glaube ich, nicht mehr, weil die sind pleite gegangen. Aber es gab ganz lang so eine Plattform, wo halt Leute dann ihr Sofa zur Verfügung gestellt haben und dann schläfst du einfach, kriegst du da irgendwie ein Bett oder irgendeine Übernachtungsmöglichkeit for free. Und dann schläfst du dort halt. Und im Iran ist wirklich so eine Gastfreundschaft, habe ich noch nirgends erlebt. Das war ja auch der Grund, warum ich dahin bin, weil ich das in diesem Buch gelesen habe. Und das war einfach Wahnsinn, was ich da erlebt habe. Das war dann wirklich sehr viel mehr als immer nur diese Couch, die Gastgeber, es waren tatsächlich alles nur Männer, die haben immer den ganzen Tag mit mir verbracht. Wir waren essen, wir waren überall, die haben dich überall eingeladen, die haben nichts akzeptiert. Die haben nicht akzeptiert, wenn ich dann einladen wollte, das ging nicht. Ich habe dann zum Glück so ein paar Gastgeschenke irgendwie so dabei gehabt, dass ich irgendwas zurückgeben konnte. Aber da hatte man wirklich, also ich hatte ein Komplettprogramm für diese 14 Tage fast, weil die den ganzen Tag auch verbringen wollte, die wollte das auch machen, um eben ihr Englisch zu üben, weil sie das nicht so oft können oder nicht so viele Menschen da sind, mit denen sie das machen können. Und Das war wirklich, was die Gastfreundschaft angeht, eine der krassesten Erfahrungen von den Ländern her. Und halt auch, wenn man wirklich fast 14 Tage nur bei Menschen schläft oder mit Menschen ist, die dort halt auch leben, kriegt man ja einen ganz anderen Einblick in das Land und die Kultur und alles. Und das war sehr intensiv. Manchmal war es auch ein bisschen zu viel, weil ich halt dann logischerweise auch wenig Privatsphäre hatte. Aber das war eine sehr krasse Erfahrung. Ja, aber die Plattform gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Zumindest habe ich irgendwie mal E-Mails bekommen, dass es nicht so gut aussieht jetzt gerade.
Wir gucken mal ein bisschen nach vorne. Steht auf dem Reiseplan 2025 schon was drauf und was fest? Oder können wir eher davon ausgehen, Theresa läuft an einem Plakat vorbei, Theresa liest ein Buch, Theresa schaut eine Serie und 2 Wochen später, wenn es die Zeit hergibt, packt sie ihre Koffer und ist dann
Mal
in
weg.
Timbuktu, mal weg, wo auch immer.
Also ich werde jetzt in 10 Tagen nochmal nach Nepal fliegen, das ist aber noch 24 dann. Und nächstes Jahr, ich denke ehrlicherweise noch gar nicht so weit, aber ganz grundsätzlich stand mal tatsächlich Südamerika im Raum, weil mein Bruder nach Peru auswandert und da dort sein wird dann. Und ja, Peru und dann vielleicht runter nach Patagonien, Feuerland und so, aber das sind ja enorme Strecken, da muss ich nochmal gucken und habe auch Zwiespältiges gehört von Patagonien, deswegen muss ich da mal gucken. Aber das vielleicht als grobe Richtung und ansonsten wird sich da sicher noch das ein oder andere Ziel auftun. Eine Wanderung gern. Ich bin sehr, sehr gerne draußen und in der Natur und Wandern habe ich so ein bisschen auch für mich entdeckt, weil das auch wieder, man ist sehr, sehr nah dran an den Menschen. Anders als bei diesem Roadtrip in Namibia, wo ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, irgendwie, da bleibt was zwischen mir und dem Land, weil ich halt. Also jetzt mehr als diese Autoscheibe dann, weil ich nur irgendwie, ich bin so schnell unterwegs, ich bin mir eigentlich zu schnell unterwegs. Ich fahre nur zu Zielen, steige aus, schlafe da oder schaue mir irgendwas an und gehe schon wieder weiter. Das ist irgendwie so beim Wandern ganz anders, wenn man da irgendwie so eine Ruhe bekommt, so eine Entschleunigung, dadurch, dass die Abläufe so einfach sind, schlafen. Essen, wandern und das halt irgendwie 12 Tage lang oder noch länger. Und tagsüber ist man dann trotzdem so nah dran und in einem Tempo, bei dem irgendwie der Kopf auch mithalten kann. Ja, und deswegen gerne irgendeine Form von Wanderung noch von einem längeren Track, aber das steht noch nicht fest.
Scheint ja ein bisschen in den Genen bei euch zu liegen, wenn der Bruder jetzt nach Peru auswandert. Hast du, also kannst du das so ein bisschen verorten in der Familie, wo dieser Abenteuersinn herkommt, diese Reisefreude?
Ich würde nicht sagen, dass es tatsächlich komplett in der Familie liegt, weil ich habe also 3 Geschwister, alle jünger. Und ja, mein Bruder geht jetzt nach Peru, der ist vielleicht schon, oder Reisen an sich schon, ja. Und so eine Neugier auf andere Länder, aber so dieses weitere und eher ungewöhnliche, das vielleicht nur bei dem einen Bruder und sonst schon eher alle, ohne das irgendwie werten zu wollen, eher alle irgendwie so, ich weiß nicht, soll ich das jetzt normal oder gewöhnlichere Reiseziele? Genau, und woher das liegt, das kann ich.
London, Paris, Malotze.
Ja, so in die Richtung ungefähr, aber ohne das abwerten zu meinen, weil das ist
Ja.
ja trotzdem ja noch, das ist ja super, ich bin da auch, ich war ja auch in London und so, das sind ja tolle, tolle Orte. Ich weiß nicht, woher das kommt. So, wenn man so das vielleicht zurückführen will, so diese Lust auf dieses Große, auf dieses Weite, kann man das festmachen daran, dass ich halt von einem kleinen Dorf herkomme mit 1000 Einwohner? Ich weiß es nicht. Also, wenn man das da vielleicht, also wenn man so biografischen Grund finden möchte, das vielleicht, aber, also meine ganze Familie kommt daher, auch meine Eltern, aus der Nähe zumindest. Aber sonst weiß ich nicht, was da irgendwie Gründe sein, können oder vielleicht. Vielleicht sind Menschen so. Vielleicht ist es schon ein Stück weit auch ein Teil von einem Charakter, Neugierde auf andere Dinge, so eine Offenheit, mit der man ja auch grundsätzlich einfach auf die Welt blickt.
Das auf jeden Fall. Und ich stelle mir jetzt vor, vielleicht gibt es ja auch jetzt da draußen ihr, die uns zuhört, jemanden, der sagt, boah, das würde ich auch gerne mal machen, aber in sehr viel kleineren Schritten. Also ich habe Lust, neue Dinge zu entdecken. Ich habe Lust, mutig zu sein. Nur, so wie du das jetzt eben erzählt hast, ich gehe dann mal nach Nepal oder ich bin dann mal Couchsurfen im Iran, um Gottes Willen, da kommen dann wieder Bedenken, Vorsichtsträger und so weiter raus. Was wäre dein Tipp für so eine Person? Also, wie kann ich es machen?
So ein
So ein
Einsteiger-Tipp.
Einsteiger, genau. Mutig sein für
Anfänger.
Einsteiger.
Ich glaube tatsächlich, das ist einfach schon, das bemerke ich bei mir. Also je älter ich werde, desto mehr kommt bei mir schon noch die Vorsicht durch. Was ich so, diese Fahrradtour, wenn ich jetzt heute manchmal dran zurückdenke, das würde ich heute nicht mehr machen. Da wäre ich heute zu, okay, das ist vielleicht dann doch ein bisschen too much. Und ich glaube schon, dass man, weil ich habe jedes Mal auch noch das, nicht, dass es einfach falsch rüberkommt, mir geht, ich habe jedes Mal auch noch nicht Angst vor den Reisen dann, wenn ich gebucht habe, aber ich habe schon Respekt und frage mich auch, wie wird es? Und die ersten Tage sind immer gar nicht cool. Wenn du da alleine irgendwo bist, fremde Kultur, ist es wuselig, du hast noch Jetlag, du weißt irgendwie gar nicht, du musst viel organisieren, so packe ich das irgendwie, wird mir das auch gut tun, werde ich Freude haben. Die ersten Tage sind immer nicht so cool. Und dann, wenn man die überstanden hat, dann fängt es aber an, weil dann lernt man so viele andere Menschen kennen, dann muss man sich Not oder Übel mal, oder wie nennt man das doch, Not,
Wohl
dieses
oder
Wort,
übel?
genau, wohl oder übel, genau, dann muss man sich irgendwie mit sich selber auch konfrontieren, weil man sich ja dann nicht mehr so aus dem Weg gehen kann. Und dann fängt irgendwie so die Zeit an, an die man sich dann später erinnert und die für mich auch das Reisen ein bisschen ausmacht. Und deswegen glaube ich, wäre mein Tipp, wenn man das fühlt, direkt buchen. Nicht so viel nachdenken, in dem Moment buchen, wenn man das irgendwie fühlt. Und ich meine, es gibt auch ganz viele, Nepal hört sich immer total weit weg an und die Leute denken immer, wow, krass, das könnte ich mir nicht, das würde ich mir nie zutrauen, aber warum denn nicht einen Guide nehmen von dort? Da gibt es ganz viele, ganz, ganz tolle Guides, Frauen und Männer. Man kann sogar mit Träger laufen, wenn man das möchte. Das ist dann eine moralische Frage vielleicht, aber das ist was anderes. Aber es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und viele Ziele wirken vielleicht nur gefährlich oder weit weg, weil man keine Vorstellung davon hat. Und sich davon irgendwie nicht so leiten zu lassen, sondern irgendwie ein bisschen mehr darauf zu vertrauen, dass eigentlich der Großteil der Menschheit gut ist und dass es überall hilfsbereite Menschen gibt und dass es ja eben auch Abstufungen gibt in der Reiseart an sich. Also niemand muss ja auch im Iran Couchsurfen. Man kann ja auch erstmal so einen Mix machen aus vielleicht einer geführten Reise und dann noch 2, 3 Tage anhängen. Also es gibt ja Abstufungen. Ja, wenn das als Tipp durchgeht.
Auf jeden Fall.
Du siehst uns nicken, auf jeden Fall.
Das geht total durch. Verena, was ich mich die ganze Zeit eigentlich schon frage, ist, wie haben dich deine Reisen als Mensch in Deutschland dann, also die in Teilzeit angestellte Journalistin in Hamburg, wie hat dich das verändert? Was hat das vielleicht auch mit deiner Lebenseinstellung dann zurück zu Hause gemacht? Was hat das vielleicht mit der Art und Weise, wie du das Leben in Hamburg angehst, gemacht? Also was macht das mit so einem Menschen, wenn man sich in einer gewissen Regelmäßigkeit auf neue Kulturen, Länder,
Menschen.
Menschen einlässt und auch jedes Mal mit einem gewissen Respekt das eigene Land verlässt, um dann aber wieder zurückzukommen?
Ich komme sehr, sehr gerne zurück. Ich hatte nie den Wunsch oder die Einstellung, dass ich auswandern werde. Ich habe das schon so zu schätzen gelernt, was man hier hat. Bei allem, was irgendwie nicht so gut läuft, läuft auch einfach verdammt viel ziemlich gut. Und darüber hinaus, wenn man jetzt auf eine persönlichere Ebene geht, ich bin auf jeden Fall sehr viel geduldiger geworden. Also Reisen macht auf jeden Fall geduldig, gerade auch wenn man in Länder geht, in denen man einfach viel Zeit auch für Transport aufbringen muss und einfach in Bussen sitzt und einfach mal ein paar Stunden warten muss, bis die voll sind. Oder wenn die Distanzen einfach so groß sind, dass Transport halt einfach sehr viel länger geht, auch mit diesen Gefährten, die es dann da zur Verfügung gibt. Und ansonsten hat mich, glaube ich, das Reisen auch sehr viel näher zu mir selber hingeführt, weil ich weiß, mein Job macht mir wahnsinnig viel Freude und der macht mich ein Stück weit auch aus. Aber mindestens genauso viel macht mich das Reisen aus, weil wenn ich da unterwegs bin, irgendwie, dann habe ich das Gefühl, ich bin so viel näher an mir selber, weil so viel in meinem Alltag mich ablenkt und mich irgendwie so wegführt und wie gut es mir einfach unterwegs geht. Wenn ich in neue Menschen kennenlernen. Das ist ja ganz merkwürdig, dass man kennt Menschen, die man unterwegs beim Reisen kennenlernt. Man kennt die seit ein paar Stunden und man redet über die intimsten Dinge. Das sind so irgendwie Begegnungen auf Zeit und man weiß, man wird sich danach nie wiedersehen. Und das ist vollkommen okay und das macht diese Begegnungen aus. Und das ist so ein enormes Vertrauen, was da entsteht. Und das ist was ich so von hier nicht kenne.
Und man begleitet sich ja auch ein Stück weit in Ausnahmesituationen. Das hört sich jetzt vielleicht so negativ an, aber jede Reise ist ja auch, und gerade die Ziele, die du ja schon bereist hast, sind ja auch was Besonderes. Und wenn du dich hier im Alltag begegnest, ist es nochmal, denke ich, ein anderes Level, auf dem dann auch eine Beziehung stattfindet und auch andere Themen, die da hochkommen.
Könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, die Begegnungsqualität ist eine ganz andere, weil eben nicht diese Störgeräusche des Alltags da sind. Du musst nicht zur U-Bahn, du hast nicht den nächsten Termin, du bist nicht abends noch mit Freunden verabredet, sondern du bist einfach in dem Moment nur da. Und diese Zeit, die du dort hast, die schenkst du einer gewissen Person oder dem Land oder wem auch immer du eben dann sagen möchtest, ja, das ist die Zeit, die ich hier bin und die möchte ich so verbringen. Und ich glaube, man hat einfach noch mal eine ganz andere Fokussierung, eine ganz andere Achtsamkeit. Man ist, glaube ich, viel mehr im Moment, als wenn 12.000 andere Dinge einem durch den Kopf gehen.
Ja, genau. Und das sind auch schon irgendwie, meine Wand hier ist voller Bilder von Reisen und da hängen auch tatsächlich, keine Ahnung, auf den Philippinen habe ich einen Neuseeländer kennengelernt. Doch, ich weiß noch, wie der heißt Michael, das stimmt, das weiß ich noch, aber bei einer Alpenüberquerung habe ich auch einen kennengelernt. Ich weiß heute nicht mehr, wie der hieß. Aber es hat irgendwie gepasst. Wir sind ein paar Tage miteinander einfach gewandert, haben so viel, haben uns alles Mögliche erzählt und uns dann einfach in den Dolomiten auch getrennt. Und es war klar, wir werden uns höchstwahrscheinlich nie wiedersehen. Ich habe nicht mal seine Nummer, also wir werden uns nicht mehr wiedersehen. Und es war einfach, es war irgendwie gut. Das ist das Gute auch an diesen Begegnungen, dass sie diese Einmaligkeit haben. Ja, und das macht für mich das Reisen aus. Ja.
Hast du überlegt, mal ein Buch zu schreiben?
Ja, aber nicht übers Reisen. Weil ich weiß nicht, wenn man, also dann müsste man sich ja wahrscheinlich schon sehr viel mehr auf ein Land einlassen. Oder ich habe noch nicht dann den Claim gefunden, mit dem man das alles verbinden könnte, weil wer bin ich, um jetzt nach 3 Wochen irgendwie mal in Nepal und jetzt nochmal irgendwie 3 Wochen hinzugehen? Wer bin ich, um dann das große Nepal-Buch zu schreiben? Also da schätze ich mich schon ein bisschen realistisch ein. Da gibt es Menschen, die können da viel mehr dazu sagen, die seit Jahren irgendwie in genau ein Land oder sogar eine Region reisen. Und meine Zeit wäre mir aber, glaube ich, viel zu schade. Oder ich habe diesen Ort noch nicht gefunden, wo ich wirklich immer, immer wieder hinkommen möchte, auch um dann zu sagen, okay, also ich reise nicht in andere Länder, ich reise immer wieder dahin, weil das ist ja auch am Ende eine Entscheidungssache. Ich habe ja auch nicht unendlich viel frei. Und es gibt einfach noch ziemlich viele Länder auf dieser Erde.
Das ist wohl so.
Ja.
Bist du? Hast du noch was, Theresa?
Ich weiß
Was
nicht,
ist
wir haben jetzt über vieles geredet. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt. Nee, also von meiner Seite gibt es, glaube ich, gerade nichts mehr, was ich irgendwie noch mitgeben könnte. Oder einfach nur sich mehr zu trauen und nicht so viel von der Angst leiten zu lassen. Gar nicht erst diesen Raum aufzumachen und zu zögern, weil dann halt keine Angst entstehen, wenn sie Zeit bekommt. Sondern einfach zu buchen und
Und
sich
sich
dann
darauf
auch irgendwann
einlassen.
kann Angst kommen, ja, aber dann sollte man es durchziehen. Und wenn man einmal, glaube ich, diese Erfahrung gemacht hat, wie schön sowas sein kann. Und ja, dann glaube ich, dann ist so dieser Bruch gemacht, dass also diese Angst wird dann kleiner, diese Angst grundsätzlich vor Zielen, die vielleicht nicht überall oder nicht so gewöhnlich sind.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Theresa, wir sagen tausend Dank, dass du dir A, die Zeit genommen hast und B, uns so, ja, ausführlich und auch offen und ehrlich mit in deine Reiseerlebnisse hast eintauchen lassen. Ich bin jedenfalls jetzt schon wieder ein bisschen infiziert und muss mir dringend überlegen, was ich nächstes Jahr mache.
Sehr gut.
Ja. Buch den Flug. Also ich meine, was, ne, was können wir noch anderes
Jeden
sagen?
Fall.
Die Botschaft ist ganz klar rübergekommen. Buch den Flug. Theresa, wir wünschen dir jetzt schon mal natürlich auch in der Vorausschau eine wieder mal sehr schöne, sehr inspirierende Zeit in Nepal. Sind gespannt auf alle Berichterstattungen, Videos, Fotos auf allen Kanälen, die es davon geben wird. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und ein bisschen Fernweh jetzt auch bei mir ausgelöst
hat. Hat sie.
Ja,
hat sie.
Ja, ja.
Sehr gut. Ja, ich danke euch, dass ich da sein durfte und erzählen konnte.
Von Herzen gern. Ihr Lieben, wir verabschieden uns mit dieser Fernweh-auslösenden Episode und sagen bis bald und zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Macht's gut. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.